Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. I struggle with it all the time.
Existenzielle Fragen nach dem Wesen des Menschen und der Frage, ob wir von Natur aus gut oder böse sind. Gestellt von einem, dessen Filme durchzogen sind von genau dieser Fragestellung von Martin Scorsese. Eine großartige Dokumentarfilmreihe beleuchtet das Leben und das Werk des Regisseurs und ich konnte mit der Macherin sprechen, mit Rebecca Miller. Außerdem zu Gast heute eine Vorreiterin des US-amerikanischen Independent-Kinos, Kelly Reichardt. Und wir berichten auch weiter über die Vorwürfe des Machtmissbrauchs beim Filmfestival Cologne. Das wurde nämlich am Donnerstag eröffnet. Kelly Reichardt ist eine Ikone des US-amerikanischen Independent-Kinos. Immer wieder gräbt sie sich mit ihren Filmen in US-amerikanische Geschichte hinein, wie mit ihrem Anti-Western Meeks Cutoff. Häufig erzählt sie von Randgestalten der Geschichte, von Außenseitern wie der mittellosen Lucy in der waldreichen Öde von Oregon oder den Umweltaktivisten in Night Moves. Ihr neuer Film, der am Donnerstag ins Kino kommt, heißt The Mastermind. Und der Titel ist auch ein bisschen ironisch, denn das Mastermind im Film hat zwar einen Plan, hat den aber nicht so wirklich gut durchdacht. Der arbeitslose Tischler J.B. Mooney, gespielt von Josh O'Connor, plant einen Kunstraub im Museum. Aber es geht schon ruckelig los. Als er seine Kinder in der Schule absetzen will morgens, stellt sich heraus, die haben an dem Tag gar keine Schule. Und auch die Ehefrau kann nicht aushelfen.
Do you know the kids don't have school today?
I'm at work. Why can't they be with you?
I've got things to do.
What things? Like what?
Ja, er hat Sachen zu tun. Naja, mit zwei Komplizen schafft JB es dann doch irgendwie, vier Gemälde zu stehlen, aber schon bald steht die Polizei vor der Tür und JB muss fliehen. Der Film spielt in den gesellschaftlichen Umbrüchen des Jahres 1970, den Protesten gegen den Vietnamkrieg und der wachsenden Frauenbewegung. Auch das erzählt der Film mit. Ich habe Kelly Reichardt zum Interview getroffen und habe sie erstmal aufs Genre des Heistfilms angesprochen. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, dass The Mastermind eine Art Art-Heist-Film ist, also ein Genrefilm über Kunstraub. Aber er ist ganz anders. Er bedient nicht die üblichen Genre-Konventionen. Zum Beispiel spielen die kriminellen Aktivitäten nach einiger Zeit keine große Rolle mehr im Film. Was interessiert Sie an diesem Genre?
I came upon a news clipping of a 50-year anniversary of some teenage girls who had gone to a museum to do an art project for school and got caught up in this snatch and grab.
Ich bin vor einiger Zeit auf einen Zeitungsartikel gestoßen. In dem ging es darum, dass einige Teenagerinnen vor 50 Jahren für ein schulisches Kunstprojekt in ein Museum gingen und dort in einen Raubüberfall verwickelt wurden. Und ich hatte auch noch andere Artikel über Kunstraub gesammelt. Es war also in erster Linie die Realität des Kunstdiebstahls, die mich interessierte. Aber ich war mir natürlich des Genres bewusst. Ich habe das Genre also als eine Art Ausgangspunkt benutzt. Das Genre sollte für die Figur insofern funktionieren, als dass JB am Anfang einen Plan hat und sich aufmacht, etwas auszuführen. Aber in meiner Vorstellung war es eher eine Art Coming-Apart-Film, also dass alles auseinanderfällt, dass das Genre irgendwie ausläuft und JB seinen Weg finden muss und dass auch ich seinen Weg finden muss und mich nicht auf die vorgegebene Form verlassen kann, die mit dem Genre einhergeht.
Not be able to rely on the sort of given form that comes with genre.
Ja, Sie scheinen sich sehr für die Entwicklung der Hauptfigur zu interessieren, für JB. Er kommt aus einem bequemen bürgerlichen Milieu und trifft eine unkluge Entscheidung, indem er die Kunst raubt. Sie sind bekannt für Ihr Interesse an Außenseitern in Ihren Filmen, an Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. JB kommt, wie ich schon sagte, aus einem bürgerlichen Umfeld. Fällt er für Sie trotzdem in die Kategorie der Außenseiter?
No, only by his own undoing. No, he's a you know, he has a lot of, you know, on the ladder of power in the world, you know, he's a white, good-looking man from a middle
class. Nein, nur durch sein eigenes Verhängnis. Er hat eine Menge auf seiner Seite, was Macht in der Welt angeht. Er ist ein weißer, gut aussehender Mann aus einer Mittelklassefamilie mit einem Vater, der Richter ist. Er hat zwei Kinder, ist verheiratet und lebt vom Geld seiner Frau. Er lebt nicht denselben Lebensstil, den er von seinen Eltern gewohnt ist. Und er ist, wie viele Menschen in den 60er Jahren, die gegen diese Art von Vorstadtstruktur der 50er Jahre rebellieren. Bei JB ist es so, er rebelliert gegen seine Eltern und die Lebensweise seiner Eltern, aber gleichzeitig nutzt er ständig die Vorteile dieser Lebensweise und verlässt sich darauf, ohne dass er sich dessen wirklich bewusst ist.
Josh O'Connor spielt JB und er ist so etwas wie ein amerikanischer Träumer. JB scheint nur nicht diese Fähigkeiten zu haben, seine Träume zu verwirklichen. Ist er nicht doch auch eine sehr amerikanische Figur in dem Sinne, dass der amerikanische Traum für ihn immerhin eine Kategorie ist?
Er läuft irgendwie davon. Ich glaube, um 1970 herum wird vielen Menschen in den USA klar, dass dieser amerikanische Traum, das Vorstadtleben der 50er Jahre, nicht real ist.
The country's in a lot of chaos in 1970. The 60s, that's like.
Das Land befindet sich in einem ziemlichen Chaos. Die Leute sind desillusioniert. Es gibt eine Menge Gewerkschaftsproteste. Es gibt die Gewalt an der Kent State und anderen Universitäten, wo Demonstranten erschossen werden. Und wir treiben den Krieg voran. Wir bombardieren Kambodscha im Jahr 1970. Ich weiß nicht, was der amerikanische Traum in der Zeit bedeutet. Und ich vermute, dass dieser Slogan für jeden Menschen etwas anderes bedeutet, je nachdem, welchen Status er in der Welt oder im Land hat. Ich glaube also, dass JB sein Leben unbewusst in die Luft sprengt.
So I think he's kind of blowing up his life unconsciously. That's what I think.
JB stiehlt Kunstwerke aus dem Museum, wie er sagt, für ein besseres Leben. Deshalb dachte ich, dass er vielleicht an einer seltsamen Idee des amerikanischen Traums von der Mittelschicht festhält. Aber es ist ja auch so, dass er es im Museum nicht auf die alten Meister abgesehen hat oder auf Kunst, die wirklich wertvoll ist. Er stiehlt die Gemälde des amerikanischen Modernisten Arthur Dove, ein Pionier der abstrakten Malerei in den USA. Was sagt das über JB aus?
Is another bad decision. Well, it's particular. He has a memory of this painting, so which he might not even remember he remembers.
Es ist eine weitere schlechte Entscheidung. JB hat eine Erinnerung an diese Gemälde und hängt an ihnen. Und vielleicht scheint der Diebstahl der Duffs einfach machbarer. Die Duffs haben etwas Überschaubares, sogar von der Größe her. Und vielleicht auch, was den befürchteten Ärger angeht. Ich dachte, sie passen besser zu meinem Film. Selbst ich hatte das Gefühl, dass die Rembrandts zu viel für mich wären. Vielleicht hat JB das gleiche Gefühl. Aber ja, JB läuft auf dem Weg aus dem Museum an einem Turner vorbei.
But yeah, he runs past like a Turner on his way out of the museum.
Wie Sie schon sagten, der Film spielt im Jahr 1970 und er fühlt sich auch sehr wie ein Produkt dieser Ära an. Er spiegelt die unkonventionellen Erzählungen aus der Zeit des New Hollywood wider. Wie viel New Hollywood steckt für Sie in dem Film?
Oh, a lot, I guess, you know, even when I think of, you know.
Oh, eine Menge. Und ich denke auch häufig an die französischen Regisseure der Zeit. Mir kam beim Drehen häufig der Gedanke, oh mein Gott, das ist wie in dem Film oder dem Film. Ich bin sehr vertraut mit diesen Filmen. Leider gab es damals nicht viele Regisseurinnen. Das ist alles ein Männerkreis gewesen. Aber die Form dieser Filme reizt mich, ja.
You know, it's all such a man's game, but the shape of those films and the scope of them is appealing to me, yeah.
How much, wenn Sie sich andere Filme ansehen, wie sehr sehen Sie bei The Mastermind Verknüpfungen zu den Ökoaktivisten, die bei Ihnen in Night Moves einen Damm sprengen, oder zu dem Humor der Kunstwelt in Ihrem Film Showing Up?
I would not connect. I'm so done with a movie when I'm done with a movie.
Ich stelle keine Verbindungen her. Wenn ich einen Film abgeschlossen habe, bin ich in jeder Hinsicht fertig mit ihm. Aber mir fallen während der Dreharbeiten Dinge auf. Ich denke immer, okay, ich mache etwas ganz anderes und dann bin ich im Schneideraum und denke, oh, da ist es wieder. Man ist also nie so weit von sich selbst entfernt.
Werden Sie oft auf La Chimera angesprochen, den Film von Alice Rohrwacher von 2023? Da spielt Josh O'Connor einen ländlichen Grabräuber in Italien. Ist diese Figur ein Cousin von Josh O'Connors Figur in The Mastermind?
Well, it's funny, a few, I love Alice. First of all, and I like her film so much.
Nun, es ist lustig. Ich mag Alice Rohrwacher. Ich liebe ihre Filme. Sie hat La Chimera gemacht, als ich First Cow drehte. Und als ich La Chimera sah, dachte ich, wow, da gibt es eine Verbindung. Es sind unterschiedliche Filme, aber es gibt einige Überschneidungen. Und ich glaube, ich hatte Josh bereits gecastet, als ich La Chimera sah. Und ich erinnere mich, dass ich ihn fragte, ob die Rolle in La Chimera zu nah an The Mastermind dran ist. Aber er fand es nicht. Und wenn ich nach La Chimera gefragt werde, dann nehme ich das als Kompliment.
Die US-amerikanische Regisseurin Kelly Reichardt über ihren neuen Film The Mastermind. Premiere hatte der beim Filmfestival in Cannes und am Donnerstag kommt er ins Kino. Über The Mastermind von Kelly Reichardt, der ab Donnerstag in den Kinos läuft, haben wir eben schon gesprochen, eben mit der Regisseurin. Jetzt schauen wir nochmal etwas genauer auf den Hauptdarsteller, den Briten Josh O'Connor. Er spielt diesen Kunstdieb James Blaine Mooney, den arbeitslosen Tischler, der nach dem Kunstraub einmal quer durch Amerika flieht. Der Schauspieler Josh O'Connor ist viel beschäftigt. Alleine 4 Filme mit ihm sind in diesem Jahr fertig geworden. Darunter auch The History of Sound, in dem er einen Musikkomponisten spielt, der Anfang des 20. Jahrhunderts amerikanische Volkslieder sammelt. Über diesen Schauspielliebling der Gegenwart spreche ich mit der Filmkritikerin Anna Wollner. Anna, lass uns mit The Mastermind anfangen. Was zeichnet bei dem Film für dich das Spiel von Josh O'Connor aus?
Ja, so ein bisschen das Understatement. Vor allem, wenn man sich andere Heist-Filmkollegen von ihm anschaut, wie Danny Ocean oder Thomas Crown. Also die Performance von ihm ist ja wirklich ruhig zurückgenommen, oft mit so kleinen Gesten oder Blicken statt großer Reden. Und in seinem Spiel liegt sowas Verschmitztes, Schelmisches, leicht Überfordertes. Er ist ja das Gegenteil eines Masterminds, was fast schon zu slapstickhaften Momenten führt, wenn er versucht, die Kiste mit den Kunstwerken auf dem Heuboden zu verstecken und versehentlich die Leiter wegtritt. Und man traut ihm in seiner Durchschnittlichkeit so einen Kunstraub ja auch eigentlich gar nicht zu, weil er aber doch dieses grundsympathisch-schelmische hat, fiebert man, dann so ging es mir zumindest, mit ihm auf dieser skurrilen Flucht durch die USA dann doch durchaus mit. Und es ist eine Figur mit Brüchen, genauso wie Kelly Reichardt das Genre des Heist-Films dekonstruiert sie mit, zusammen mit Josh O'Connor gemeinsam auch die Figur des Kunstdiebs. Das ist kein Held, aber es ist auch kein klassischer Anti-Held, weil er eben diese innere Zerrissenheit schafft auf der Leinwand, auch nach außen hin sichtbar zu machen.
Wenn wir uns jetzt an anderen Filme angucken, in denen er mitgespielt hat, wie fügt sich dieser neue The Mastermind in seine Karriere ein?
Ja, ich würde schon sagen, dass er sich Figuren, Charaktere sucht, die oft so ein bisschen an der Grenze zu Fragilität und Verletzlichkeit stehen, die um ihre eigene Identität ringen. Ich denke da vor allem in God's Own Country von 2017. Da spielt er einen jungen Schafzüchter, Johnny Saxby, der ein sehr isoliertes Leben führt, emotional verschlossen ist. Und als er auf den rumänischen Migranten bzw. Saisonarbeiter trifft, da verlieben die beiden sich ineinander. Und diese zärtliche Liebesgeschichte, eingebettet in die raue Landschaft von Yorkshire, das harte, entbehrungsreiche Leben auf der Farm, das ist schon was, womit er mich wirklich beeindruckt hat. Und er greift in seinem Spiel das auch auf. Also er präsentiert seinen Körper an dieser anstrengenden Arbeit und zeigt sich aber auf der emotionalen Ebene sehr, sehr verletzlich. Er hat zur Vorbereitung selbst auf einer Farm gearbeitet oder aber was ganz anderes in The Crown, da spielt er den jungen Prinz Charles in der 3. Staffel. Das ist eine Figur, die im öffentlichen Fokus steht, Erwartungen erfüllen muss, aber absolut unsicher, sensibel und zwiegespalten von ihm dargestellt wird.
How can one be a good son when, even though it's the thing you most dread,
her dying?
It's the thing you most, not desire. Well, yes, desire. Because until she dies, I cannot be fully alive. Nor can I be the thing for which I have been born.
Ja, das ist wieder so ein Bruch in der Figur, ein Spannungsfeld. Und ich erinnere mich auch an die Folge, in der er sich als Prinz Charles das erste Mal verliebt in Camilla und durch die Intrigen seiner Familie diese Liebe wieder verliert. Da hat O'Connor es mit seinem Spiel geschafft, dass ich Prinz Charles wirklich in dem Moment mit ganz anderen Augen gesehen habe.
Wenn wir jetzt die Filme zusammenfassen, um die es bislang geht, da hat er einen Kunstdieb gespielt, einen Komponisten, den ich erwähnt habe, in dem Film, der Ende Februar ins Kino kommt, Prinz Charles. Wie wandelbar ist denn Josh O'Connor mit seinen Rollen?
Also ich gebe zu, die Beispiele, die waren jetzt alle sehr ähnlich, aber er hat auch so eine körperliche Präsenz und das hat er zum Beispiel in Luca Guadagninos Challengers gezeigt, eine Dreiecksgeschichte im Tennis. Und da spielt er einen sehr arroganten Tennisprofi, von Ehrgeiz getrieben, körperlich in Topform, da ist wirklich jeder Muskel, vor allem an Armen und Beinen, wohl definiert. Und das ist schon so ein archetypisches Männlichkeitsbild, das er dann aber auch wieder bricht im Film durch Überkompensation und den inneren Konflikt, die die Figur hat. Und auf den ersten Blick ist das eher ein konventionelles Bild von Männlichkeit mit Stärke und Eroberung, aber durch dieses Spannungsfeld mit den Selbstzweifeln und dem sozialen Druck ist das auch wieder ein Gegengewicht, das eben mit diesem Alpha-Männchen-Habitus bricht.
Das zieht sich ja irgendwie durch seine Rollen, dieses Spiel mit Mustern der Männlichkeit. Wie wichtig ist es ihm denn, dieser Alpha-Auffassung von Männlichkeit, wie du es genannt hast, etwas entgegenzusetzen?
Ich glaube schon wichtig und es findet ja gerade generell so ein Wandel statt. Also wir haben ja auch dieses Phänomen von Pedro Pascal als Daddy für uns alle, die starke Schulter zum Anlehnen der Gefühle nicht verurteilt, sondern einfach mitweint, wenn man ihn braucht. Und O'Connor dreht das noch so ein bisschen weiter. Er spielt und zeigt sich auch bei den wenigen öffentlichen Auftritten verletzlich. Er erlaubt seinen Figuren emotional zu sein, zu leiden, Zweifel zu haben. Und dass er Männlichkeit selbst zum Thema macht, in Interviews zum Beispiel oder mit der Projektauswahl und der Rolleninterpretation, das spricht schon auch dafür, dass er sie dekonstruiert, statt sie unreflektiert einfach nur zu reproduzieren. Und er bricht auch jenseits der Leinwand mit Männlichkeitsbildern. Also während viele Kollegen sich zum Beispiel in den sozialen Medien möglichst männlich inszenieren, im Fitnessstudio, also vor allem Actionstars, da geht er einen ganz anderen Weg. Seine Interessen sind Kunst, Zeichnen, Gartenarbeit. Also auch hier bricht er eher mit Stereotypen. Und einer seiner nächsten Filme ist der bisher noch namenlose Steven Spielberg-Film mit Emily Blunt und Colin Firth. Das ist das erste Mal ein richtiger Blockbuster. Und da bin ich sehr gespannt drauf, um zu sehen, wie er sich dann in diesem Terrain schlägt.
Jetzt aber können Sie Josh O'Connor erstmal in Kelly Reichardt's The Mastermind sehen. Im Februar dann kommt der erwähnte The History of Sound an der Seite von Paul Meske. Wir haben in dieser Woche bei uns im Programm eine neue Recherche veröffentlicht. Die dreht sich um Machtmissbrauch und um Vorwürfe gegen die Leitung des Filmfestivals Cologne. Ein Film- und Fernsehfestival, das einmal pro Jahr in Köln stattfindet und zumindest in der Region als wichtiges Branchentreffen gilt. In einer Deutschlandfunk-Doku mit dem Titel In der Grauzone beleuchten wir die Hintergründe zweier offener Briefe aus dem vergangenen Jahr, in denen aktuelle und ehemalige Mitarbeitende des Festivals Missstände anprangern. In den Briefen ist die Rede von einem autoritären Führungsstil, Mobbing, psychischer Belastung, aber auch von einem fragwürdigen Umgang mit öffentlichen Fördergeldern. Die Vorwürfe richten sich gegen Martina Richter, Leiterin des Filmfestivals Cologne. Die neue Ausgabe des Festivals hat gerade eröffnet, am Donnerstag, und läuft noch bis morgen. Wir sprechen gleich über die Hintergründe. Vorher berichtet Simone Schlosser von der Eröffnung des Festivals.
Es wollte nicht so recht Stimmung aufkommen bei der Eröffnung dieses 35. Filmfests. Dabei war der Andrang groß. Seit einigen Jahren findet das Festival im Filmpalast statt. Ein großes, modernes Kino direkt in der Kölner Innenstadt. Dort wurde der Eröffnungsfilm sogar in mehreren Sälen gezeigt. Eingeladen waren vor allem Leute aus der Branche. Leiterin Martina Richter nutzte die Begrüßung, um noch einmal zurückzublicken. Das Filmfest war eins der ersten in Deutschland, damals noch unter anderem Namen, das Serien auf der großen Leinwand gezeigt hat. Worauf Martina Richter nicht einging, das waren die Vorwürfe gegen sie. Sie bedankte sich am Ende ihrer Rede bei ihrem Team, aber kein Wort zu der Kritik an ihrer Person. Auch aus der Politik äußerte sich niemand dazu. Im letzten Jahr noch hatten sowohl Oberbürgermeisterin Henriette Reker als auch der zuständige Minister Nathanael Lipinski gesagt, dass sie die Vorwürfe ernst nehmen und eine schnelle Aufklärung gefordert. In diesem Jahr fehlten sie beide aus beruflichen Gründen. Auch der Leiter der Film- und Medienstiftung, Walid Lakshbandi, ließ sich aus privaten Gründen vertreten. Anwesend war nur der Staatssekretär Bernd Schulte. Der forderte zwar am Ende seiner Rede mehr Mut von den Anwesenden, worauf sich das bezog, blieb allerdings offen. Zwischen den Zeilen klang bei vielen durch, man habe sich doch bereits letztes Jahr geäußert. Zudem hatten viele den Eindruck, dass die Vorwürfe längst aufgearbeitet waren. Alles Weitere müsste das Festival intern klären. Ähnlich war auch die Stimmung im Publikum. Fast alle aus der Branche hatten die Vorwürfe mitbekommen. Viele hatten die aktuelle Recherche gehört. Auch sie wünschten sich eine Aufarbeitung, waren aber ebenfalls der Meinung, dass die Eröffnung nicht der richtige Ort dafür sei. Wie wichtig der Medienstandort NRW ist und damit auch das Filmfest, das betonte der Regisseur Ulrich Köhler, dessen neuer Film Gawagai auf der Eröffnung gezeigt wurde. Er sagte, ohne NRW würden in Deutschland wohl längst keine Filme mehr gedreht werden. Denn kein anderes Bundesland stecke so viel Geld in die Branche.
Simone Schlosser über die Eröffnung des Filmfestivals Cologne am Donnerstag. Meine Kollegin Jule Hoffmann hat seit Anfang des Jahres zum Festival und den Vorwürfen recherchiert, mit vielen ehemaligen und auch aktuellen Mitarbeitenden gesprochen und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Jule.
Hallo.
Ja, Simone Schlosser hat gerade eben eine interessante Atmosphäre beschrieben. Viele Gäste, keine Kritik und PolitikerInnen, die fernblieben. Wie ordnest du dieses geballte Fernbleiben der Politik ein?
Ja, das ist schwer einzuschätzen, weil alle Abwesenden Gründe angegeben haben für ihr Fortbleiben, die eben nicht die Vorwürfe rund um das Festival betreffen. Und zumindest Staatsminister Leminski war gestern dann doch beim Festival zu Gast und hat sich da auf dem roten Teppich gezeigt. Und was dieses Publikum bei der Eröffnung betrifft, Simone Schlosser hat es beschrieben, ich glaube, das sind vor allem Leute aus der Branche, die dem Festival seit Jahren verbunden sind und für die das entsprechend auch alles andere als neu ist. Also die das wissen, was da läuft bei dem Festival, wie die Arbeitsatmosphäre ist. Und das heißt, da ist kaum jemand schockiert. Und dazu kommt natürlich, dass viele auch einfach gerne jetzt erstmal eine schöne Eröffnung haben wollen und den Film sehen wollen. Immerhin, gestern Abend hat das Filmteam von Hysteria und Sirens Call, beides Filme, die auf dem Festival laufen, vor Publikum im Kino ein Statement abgegeben, in dem sie sich solidarisieren mit den VerfasserInnen der offenen Briefe und sich für faire, respektvolle Strukturen in der Branche ausgesprochen haben. Und da gab es dann auch viel Applaus.
Lass uns nochmal über die Vorwürfe sprechen. Es gab, wie erwähnt, zwei offene Briefe im vergangenen Jahr. Worum ging es da genau?
Ja, das waren zwei Briefe. Zunächst einer von ehemaligen Mitarbeitenden, der dann anschließend in einem zweiten Brief aus dem aktuellen Festivalteam unterstützt wurde. Und in den Briefen geht es vor allem um ein toxisches Arbeitsklima, um ein Klima der Angst, heißt es da, um Mobbing, also um psychische Gewalt, aber auch um einen intransparenten Umgang mit öffentlichen Geldern. Schwere Vorwürfe also. Und Martina Richter hat damals der FAZ ein Interview gegeben, in dem sie die Vorwürfe zurückgewiesen hat. Auch die Geldgeber haben dann in kurzen Statements eine Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Und seitdem ist dann aber nicht mehr viel passiert. Und wir haben dann angefangen eben deshalb, also weil uns das auffällig vorkam, dass da nichts passiert, zu recherchieren und bei den Geldgebern nachgefragt. Die haben dann erstmal betont, sie stehen im steten Austausch mit der Festivalleitung. Die Staatskanzlei NRW hat geschrieben, dass nach ihrem Kenntnisstand, Zitat, durch eine Vielzahl von Gesprächen, Workshops und moderierten Diskussionen die Probleme im Team aufgearbeitet und das Betriebsklima deutlich verbessert werden konnte. Das wurde auch so in der lokalen Berichterstattung aufgegriffen, was aber, wie wir heute wissen, nicht stimmt. Das heißt, die Prüfung der Vorwürfe, was das Arbeitsklima beim Festival betrifft, ging im Prinzip nicht über ein Nachfragen bei der Festivalleitung und dann die einfache Akzeptanz der erhaltenen Antwort hinaus.
Im Zentrum der Kritik steht also die Leiterin des Filmfestivals Cologne, Martina Richter. Wie ist es zu erklären, dass dieses Arbeitsklima allgemein bekannt ist, aber das seit Jahren einfach so weiterläuft?
Ja, das hat vor allem strukturelle Gründe. Das Filmfestival Cologne ist sowas wie ein Aushängeschild für die Stadt Köln. Die fördert das Festival zusammen mit der Staatskanzlei NRW und der Film- und Medienstiftung NRW jährlich mit rund 1 Million Euro. Also ein ganz gutes Budget, auch im Vergleich zu anderen Festivals der Größenordnung. Und eine Besonderheit hier ist aber, dass sämtliche öffentlichen Fördergelder in private Hand fließen. Nämlich in die von Martina Richter als alleinige Inhaberin der Cologne Conference GmbH. Das ist die Firma, die das Festival organisiert. Und damit liegt eben alle Entscheidungsgewalt über das Festival und auch über die Gelder in den Händen einer einzigen Person. Das ist in der bundesweiten Festivallandschaft ziemlich einzigartig. Die meisten Festivals sind sonst als Verein organisiert oder in öffentlicher Trägerschaft. Und dazu kommt dann noch, dass Martina Richter nicht nur Festivalleiterin ist, sondern sie ist auch Mitglied im Förderausschuss der Film- und Medienstiftung NRW, wo sie mit darüber entscheidet, welche Filme gefördert werden. Und sie ist Jahrzehnte im Geschäft, das heißt, sie ist sehr gut vernetzt, das haben uns alle auch in Interviews bestätigt. Und dadurch konzentriert sich natürlich sehr viel Macht auf eine Person.
Ihr habt jenseits der Briefe auch mit vielen Mitarbeitenden gesprochen, also mit ehemaligen und auch aktuellen. Was berichten die denn über den Führungsstil von Martina Richter und dieses Arbeitsklima?
Ja, die erzählen sehr persönlich davon, wie sie das Arbeitsklima beim Festival empfunden haben und auch, was das mit ihnen gemacht hat. Zum Beispiel Christina Bröker, die ist 57 Jahre alt und war vor ihrer Zeit beim Festival 20 Jahre bei RTL, also eine berufserfahrene, gestandene Frau.
Also ich bin nach Hause gegangen, ich habe abends meinen Kopf auf die Tischkante gelegt und habe geweint. Ich war einfach So fertig.
Auch Lena Machatz, die bis 2020 beim Festival gearbeitet hat, sagt, dass die Erfahrungen von damals sie bis heute beschäftigen, also 5 Jahre später.
Eigentlich in fast jedem Job, der danach kam, habe ich mega gestruggelt, wenn es um sowas ging, wie E-Mails rauszuschicken an wichtige Leute oder an KundInnen oder so. Dass ich vor allen Dingen so im Arbeitskontext das Gefühl habe, ich bin völlig inkompetent.
Da ist mir an der Stelle noch wichtig zu sagen, weil das vielfach falsch angenommen wurde. Die Leute, die uns ihre Geschichten erzählt haben, das ist nicht die Gruppe der BriefeschreiberInnen dieser offenen Briefe, sondern tatsächlich haben sich bei mir verschiedenste Menschen gemeldet, deren Tätigkeit für das Festival teils auch schon Jahre zurückliegt. Und auch auf Instagram haben sich jetzt noch mehr Leute gemeldet, unter anderem die Schriftstellerin Shader Kurt, die auch mal beim Festival gearbeitet hat und sich jetzt solidarisch äußert. Und das bestätigt für mich auch nochmal, dass es tatsächlich sowas wie ein offenes Geheimnis in der Branche ist, wie im Brief steht, also was da beim Festival schiefläuft.
Die Frage, die man sich ja auch stellt, ist, bis wohin ist es einfach, sage ich mal, schlechtes Arbeitsklima und wo beginnt Machtmissbrauch? Wo sind da die Grenzen? Wie stark hat Martina Richter die offensichtlich überschritten?
Ja, das ist genau die Frage, die mich eigentlich am meisten interessiert hat. Also was ist diese Form von Machtmissbrauch, wo es eben um diesen Graubereich geht, eine Chefin, die Einzelne vor dem Team bloßstellt, wie viele in Interviews erzählt haben. Und warum wird das so hingenommen, während es gleichzeitig anscheinend so viel Schaden anrichtet bei Menschen? Und da habe ich unter anderem mit Marina Fischer gesprochen, die ist Psychologin, forscht zu Machtmissbrauch im Kulturbereich. Und sie geht von einem erweiterten Begriff von Machtmissbrauch aus, der eben auch schon bei verbalen Grenzüberschreitungen beginnen kann.
Ganz grundsätzlich ist ganz wichtig, da auch drauf zu schauen mit so einer Spektrumsbrille. Also dass es eben nicht so eine Unterscheidung geben muss in die harten Fälle oder das, was in Anführungsstrichen weniger hart ist, sondern oft ist es ein Spektrum und oft baut sich Machtmissbrauch oder auch grenzüberschreitendes Verhalten auf durch kleine, ja manchmal auch schwer zu greifende Verhaltensweisen.
Und sie sagt auch, dass es keine einheitliche Definition von Machtmissbrauch gibt und insgesamt auch das Sprechen über diese Art von grenzüberschreitendem Verhalten noch gelernt werden muss, gesamtgesellschaftlich, ähnlich wie auch bei MeToo ja ein Sensibilisierungsprozess stattgefunden hat.
Mhm. Welche Lösungsansätze gäbe es denn deiner Meinung nach?
Ja, also vor allem die Geldgeber könnten aktiv werden. Da wäre eine Stellschraube, das Festival in eine mehrheitlich öffentliche Gesellschaft zu überführen, an der Stadt und Land beteiligt wären, sodass eben nicht mehr alle Entscheidungsgewalt in den Händen einer Person liegt. Und diesen Plan gab es tatsächlich auch schon vor 2020, der wurde aber aus ungeklärten Gründen bisher nicht umgesetzt. Die Stadt Köln und die Staatskanzler NRW haben immerhin geschrieben, dass sie das für die Zukunft nicht ausschließen. Und das könnte wirklich ein wirksamer Hebel sein, um eben diese Machtzentralisierung aufzubrechen. Außerdem lohnt es sich meiner Meinung nach nachzudenken über diese vielen Faktoren, die Abhängigkeiten verstärken und Machtmissbrauch begünstigen, gerade im Kulturbereich, wie eben die häufig prekären Beschäftigungsverhältnisse oder eben auch die Tatsache, dass oft unabhängige Anlaufstellen fehlen, an die sich Mitarbeitende im Konfliktfall wenden können.
Jetzt ist ja dein Feature schon seit ein paar Tagen raus. Welche Reaktionen kamen denn bislang vom Festival und auch aus der Kultur und Politik?
Ja, also ich würde sagen, Kulturschaffende sind begeistert oder sehen sich darin und sagen, also ich habe vielfach gehört, dass es das wirklich an vielen Orten gibt. Vom Festival selbst kam da bisher wenig. Martina Richter weist alle Vorwürfe zurück und hat auf unsere Nachfragen mit einem Anwaltsbrief reagiert, aus dem wir nicht zitieren dürfen. Bis auf eine Stelle, da beruft sie sich nachdrücklich auf einen Awareness-Prozess, der in Zusammenhang mit einem Kölner Startup für das Festival durchgeführt wurde. Von diesem Startup haben wir aber die Information, dass der Fokus in diesem Prozess nicht auf internen Konflikten lag, sondern auf einem Konzept für das Festival, also um einen diskriminierungsfreien Festivalbesuch für das Publikum zu schaffen. Und wie bisher mit den Vorwürfen rund um das Festival umgegangen wurde, also ich meine, bei der Eröffnung hat niemand was gesagt, ne, von den Verantwortlichen. Das hat sich auch schon im letzten Jahr angedeutet, als die offenen Briefe gerade neu raus waren. Damals lagen auf dem Festival Sticker mit der Aufschrift Open Secret Film Festival Cologne aus, also ein Verweis auf dieses offene Geheimnis und zugleich ein Zeichen der Solidarität mit den VerfasserInnen der offenen Briefe. Und Martina Richter hat sich damals demonstrativ gelassen gezeigt und sich einen dieser Sticker auf die Bluse geklebt und sich so gut sichtbar gemeinsam mit dem Hauptgast des Festivals, dem Schauspieler Udo Kier, auf dem roten Teppich fotografieren lassen. Und ich finde, das gibt wirklich schon einen Einblick, also sich öffentlich so unbesorgt zu zeigen und diese Vorwürfe so wenig ernst zu nehmen, das sollte eigentlich allen zu denken geben. Und da ist wirklich eine Öffentlichkeit gefragt und auch die Branche ist gefragt, aktiv zu werden, da eine Veränderung anzustoßen.
Jule Hoffmann über Machtmissbrauch beim Filmfestival Cologne. Das Feature, das sie gemacht hat, das finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App unter dem Titel In der Grauzone. Die tiefe Krise der deutschen Filmwirtschaft, sie dauert weiter an. Und besonders betroffen davon sind die Schauspielerinnen und Schauspieler. Aus den Branchenverbänden ist zu hören, im Moment herrscht ein Rückgang von Engagements bei Film, Fernsehen und Theatern, wie es ihn seit der Nachkriegszeit noch nicht gegeben hat. Am Donnerstag ist der Deutsche Schauspielpreis verliehen worden. Eigentlich eine große Gala-Veranstaltung, aber zum Feiern war vielen Schauspielerinnen und Schauspielern nicht zumute. Christian Berndt über eine Branche vor dem freien Fall.
Wer Kultur austrocknet, trocknet die Seele der Gesellschaft aus.
Immer wieder war die prekäre Lage der Kultur in Deutschland in diesem Jahr Thema bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises. Mal ernst, mal ironisch, es hatte etwas von Galgenhumor. Denn die Krise des deutschen Films trifft das schauspielende Gewerbe hart. Hans-Werner Mayer bestätigt das. Der Schauspieler und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel war kurz vor dem Deutschen Schauspielpreis auch beim First Steps Award.
Ich war gestern beim Filmpreis für Nachwuchsschauspielerinnen und Schauspieler, Nachwuchskünstler hier in Berlin. Und jeder, wirklich jeder, hat über dieses Thema gesprochen. Da ist die Schauspielerin, die jeder kennt, die normalerweise 3 Filme im Jahr macht und ganz viele Angebote ablehnen muss. Die macht diese 3 Filme zwar immer noch, hat aber nichts mehr zum Ablehnen. Dann, ich habe eine andere Kollegin getroffen, die nach 13 Jahren wieder angefangen hat zu kellnern, um zu überleben. Und dazwischen bewegt sich das.
Zwar gab es beim Film immer wieder Auf und Abs, aber die jetzige Lage ist drastisch.
Also eine solche Krise haben wir noch nie erlebt. Das ist ein Auftragsrückgang von ungefähr 50%. Und das ist eine multipolare Krise. Also im Film-Fernsehbereich kommen 3 Dinge zusammen. Einmal das Einfrieren der Gebührenerhöhung.
Weil die Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr erhöht werden, finanzieren die Sender kaum noch Kinofilme, so Mayer. Zudem ist der deutsche Filmproduktionsstandort international nicht mehr konkurrenzfähig. Das sollte durch eine Reform der Filmförderung verbessert werden, aber die lässt immer noch auf sich warten. Und darüber hinaus fahren die Streamer seit Jahren ihre Produktionen zurück.
Und dann kommen die Kulturetatkürzungen dazu, die dazu führen, dass die Theater weniger produzieren. Das heißt, die Ausweichmöglichkeit für Leute, die normalerweise drehen und nebenbei Theater spielen, fallen auch weg.
Diesen Ausfall der Theater für Filmschauspieler bemerkt auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Agenturen, Ulrich Meinhardt. Die Krise trifft junge wie erfahrene Schauspielerinnen, sagt er.
Schauspieler, die früher gut zu tun hatten, kommen jetzt gerade mal so mit ein paar Drehtagen rum. Schauspieler, die einsteigen wollen in den Betrieb, haben es sehr schwer. Etablierte Schauspieler, die sehr gute Tagesgagen konstituiert haben bei öffentlich-rechtlichen Sendern, da wird auf einmal mit Sondergagen gearbeitet, die nicht mehr feierlich sind, die unter der Hälfte der eigentlich ausgehandelten Gage liegen. Dann heißt es friss oder stirb.
Zumal die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler sowieso wenig verdienen. Laut Studien bekommen 70% von ihnen unter 30.000 Euro im Jahr, 60% unter 20.000.
Das Leuchtfeuer wie Frau Berben und wie sie alle heißen, bleibt treu und so weiter, da Spitzenverdiener sind, das ist nicht die breite Masse. Die breite Masse hat von wenigen Drehtagen zu leben, die zwar für den Normalbetrachter erstmal gut bezahlt sind, aber dafür dann auch lange Durststrecken zu ertragen.
Immerhin konnten der Bundesverband Schauspiel und Verdi mit der Produktionsallianz dieses Jahr Tarifverträge aushandeln, die deutliche Verbesserungen für die Schauspielbranche enthalten.
Es gibt jetzt betriebliche Altersvorsorge auf breiter Ebene. Das gab es vorher nur bei einigen Produktionen. Es gibt Gagenuntergrenzen für Berufsanfänger. Es gibt vielerlei Regeln, die es vorher nicht gab. Wiederholungshonorare, Folgevergütung, alles das ist jetzt besser geregelt. Aber das nützt natürlich den Leuten, die nichts zu tun haben, auch nicht.
Von Produktionsseite gibt es auch Kritik an den Tarifabschlüssen. Sie würden die angeschlagene Konkurrenzfähigkeit der deutschen Filmproduktion zusätzlich schwächen. Dieses Argument lässt Ulrich Meinhardt nicht gelten. Die Nachbesserungen seien lange überfällig, sagt er.
Wenn wir nach England schauen, die Equity oder die SAG-AFTRA in Amerika, die haben ja schon seit Jahrzehnten diesen Standard erreicht, den wir erst noch erreichen müssen. Aber wir sind auf einem guten Wege.
Die jetzige Krise betrifft nicht nur Schauspielerinnen, sondern auch die Schauspielagenturen. Deren Zahl ist dramatisch gesunken. Die verbliebenen Agenturen müssen nun eine viel größere Zahl von Schauspielern betreuen.
Ich kenne eine Agentur, die hat jetzt über 250 Schauspieler, die sie vertritt.
Und das in einer Zeit, in der Schauspielerinnen und Schauspieler immer stärker unter Druck stehen. Sie müssen viel schneller funktionieren als früher und oft innerhalb kürzester Zeit Bewerbungsvideos abschicken. Persönliche Castings reduzieren sich auf wenige Hauptrollen. Die Anonymität ist für viele belastend, so Meinhardt. Die Agenturen sind überlastet, dabei müssten sie nun eigentlich Betreuungsarbeit leisten.
Das Problem ist ja, dass jeder Schauspieler hauptsächlich erstmal den Fehler bei sich sucht. So sind die meisten Schauspieler gestrickt. Das Selbstwertgefühl der Leute, die nicht beschäftigt sind, ist schlecht, um es jetzt mal nett auszudrücken. Und wir müssen damit irgendwie umgehen. Also ein Kollege von mir meinte, er musste letztens die Polizei rufen, weil ein Klient mit ihm telefonierte und er stand auf dem Dach und wollte springen.
Viele Schauspieler wechseln den Beruf, aber die meisten versuchen durchzuhalten. Alle Hoffnungen richten sich derzeit auf die lange versprochenen Filmreformen. Schauspielerinnen sind ein zähes Volk und oft bereit, lange Durststrecken zu ertragen, so Hans-Werner Mayer.
Mein Kollege Heinrich Hafmeister nennt es immer so schön, das ist der schönste Beruf der Welt, den man niemandem empfehlen kann.
Das sagt der Schauspieler und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel Hans-Werner Mayer im Beitrag von Christian Berndt. Irgendwann im Leben kommt bei vielen Menschen der Punkt, an dem sie zurückblicken. Und manchmal lassen sie den Rest der Welt auch daran teilhaben. Umso großartiger ist es, wenn sie dann nicht nur viel zu erzählen, sondern auch noch große Kunst geschaffen haben. Bei Martin Scorsese ist das so. Der 82-jährige Regisseur und Oscar-Preisträger prägt die US-amerikanische Filmszene seit Jahrzehnten mit Meisterwerken wie Taxi Driver, Goodfellas, Casino oder The Wolf of Wall Street. Seit Jahrzehnten kämpft er mit sich und fürs Kino. Intime Einblicke in sein Leben und Werk gibt jetzt eine extrem spannende fünfteilige Dokumentarserie. Mr. Scorsese heißt sie, erscheint am Freitag beim Streamingdienst Apple TV Plus. Und gemacht hat sie die Regisseurin Rebecca Miller. Rebecca Miller hat neben Spielfilmen wie der romantischen Komödie Maggie's Plan auch schon einen eigenen Dokumentarfilm gedreht, zum Beispiel über ihren Vater, den Schriftsteller Arthur Miller. Nun also hat sich Rebecca Miller mit Martin Scorsese und dessen Weggefährten unterhalten, darunter Steven Spielberg und Paul Schrader. Die erzählen an einer Stelle, dass Martin Scorsese extrem aufgelöst war, weil er Änderungen an Taxi Driver vornehmen sollte und deswegen den Studioboss erschießen wollte. Rebecca Miller fragt Scorsese daraufhin, was, du hattest eine Waffe?
You had a gun?
I was gonna get one.
So you said you were gonna get a gun?
Yeah, but I wasn't gonna get it. Really?
And you said you were going to do well with the gun.
Oh, I don't know. I was angry. I said, I'm going to threaten them or maybe just shoot or something. I had no idea. I mean, I was threatening.
Ja, drohen wollte er, sagt Martin Scorsese. Ein Beispiel dafür, wie kompromisslos er ist, wenn es um seine Kunst geht. Ich habe mich mit Rebecca Miller in einer Videokonferenz unterhalten können. Sie waren in Ihrer Kindheit und Jugend von Künstlern umgeben. Welche Rolle spielte Martin Scorsese in Ihrer kreativen Sozialisation?
You know, I did not really discover Martin Scorsese's work until Goodfellas, to be honest.
Um ehrlich zu sein, ich habe die Arbeit von Martin Scorsese erst mit Goodfellas entdeckt und das war in den 1990er Jahren. Ich war anfangs Malerin und habe mich für ganz andere Filme interessiert. Nachdem ich Goodfellas gesehen habe, habe ich mir auch die anderen Filme von Scorsese angesehen und habe sie geliebt. Aber das war relativ spät.
Und dann haben Sie beschlossen, diese Serie zu machen, die erst als Film begann. Und die Frage ist natürlich, wie porträtiert man einen Mann, der so lange, so aktiv, einflussreich und bekannt ist? Sie gehen in der Serie der Frage nach, wie Scorseses Lebenserfahrungen seine künstlerische Vision beeinflusst haben. War dieser Fokus Ihnen von Anfang an klar?
I really wanted to explore how the man created the films, but how the films created the man too.
Ich wollte erforschen, wie der Mann die Filme geschaffen hat und wie die Filme den Mann geschaffen haben. Denn das ist für mich Teil desselben Organismus. Und ich war auch sehr an der emotionalen Geometrie der Familie interessiert, an der Nachbarschaft und der Kirche und daran, wie diese verschiedenen Elemente nebeneinander bestehen. Der Junge hat in seinem Leben viel Gewalt erlebt, fühlte sich aber von der Ruhe der Kirche angezogen. Und die Familie ist ein großes Thema für mich. Ich bin überzeugt, um eine Person zu verstehen, muss man etwas über ihre Familie wissen. Das heißt, ich war immer an diesem Tanz zwischen den Filmen und dem Leben interessiert und daran, wie sich beides gegenseitig bedingt.
Wie offen war Martin Scorsese für diese Idee? Denn er ist ein Regisseur, der in seinen Filmen sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie die Dinge sein sollen. Wie schwer oder leicht war es, ihn davon zu überzeugen, dass er loslässt, dass er ihnen vertraut und sich auf das konzentriert, was sie für richtig halten?
Honestly, I came into it without an expectation of what I was going to hope to get.
Ich bin ohne Erwartungen an die Sache herangegangen. Ich wusste, dass ich mit dieser Serie ein echtes Porträt schaffen wollte. Die Gespräche sind echte Gespräche. Wir hatten eine freundschaftliche Vertrautheit. Wir hatten uns ein paar Mal vorher getroffen. Er hatte mich beraten. Er hatte alle meine Filme vor Maggie's Plan gesehen und mir Kommentare dazu gegeben. Und dann hat er Arthur Miller, Writer, gesehen, meinen Dokumentarfilm über meinen Vater. Er hatte also ein gewisses Vertrauen in mich als Filmemacherin. Er hat zuvor schon vielen Leuten eine Absage erteilt. Ich glaube, ich kam im richtigen Moment in seinem Leben an einem Punkt, an dem er sein Leben reflektieren wollte. Nachdem er beschlossen hatte, dass er dabei ist, war für ihn alles klar.
Martin Scorsese spricht ganz offen und viel über seine New Yorker Kindheit und darüber, wie prägend sie für seine gesamte spätere Arbeit war. Hat es Sie überrascht zu erfahren, wie wichtig diese Kindheit in den Vierteln Little Italy und in Queens war?
Yeah, I mean, I think everyone's childhood is crucial, but I think in terms of the informing the work, like all of his work has its roots in that neighborhood.
Naja, ich denke, dass die Kindheit eines jeden Menschen von entscheidender Bedeutung ist. Aber seine gesamte Arbeit hat ihre Wurzeln in diesem Viertel und in dieser Familie und in den Menschen, mit denen er damals aufgewachsen ist und die ich interviewen konnte. Sie waren wirklich der Lehm, aus dem er viele dieser großartigen Figuren geformt hat, einschließlich Johnny Boy in Mean Streets und all die Variationen dieser Figur, die später kamen.
Sie sprechen mit Martin Scorsese, aber Sie haben auch mit Menschen gesprochen, mit denen er immer wieder zusammengearbeitet hat, vor allem mit seiner Editorin Thelma Schoonmaker. Und natürlich mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio. Und alle sagen, dass er in seinen Filmen gerne die dunklen Seiten der Menschen erforscht. Die wiederkehrenden Themen in seinen Filmen sind Wut, Demütigung, Gewalt, Macht, Verdrängung. Sie integrieren Szenen aus den Filmen und er spricht auch darüber. Er spricht über das Trauma, aus seinem Haus in Corona in Queens vertrieben worden zu sein. Wo hat er oder wo haben Sie die Grenze gezogen, wenn es darum ging, über sehr Persönliches zu sprechen?
Well, I didn't draw the line, I just followed the breadcrumbs. You know, I just followed where he...
Ich habe keine Grenze gezogen. Ich bin einfach den Brotkrümeln gefolgt und hingegangen, wo er mich hinführen wollte. Die Sache mit Corona in Queens war interessant. Wir haben in einem der allerersten Interviews darüber gesprochen. Und ich fragte ihn, wurde dein Vater gedemütigt, indem er und die Familie aus dem Viertel rausgeworfen wurde? Und er sagte, ja, aber er ging nicht näher darauf ein. Sehr viel später rief er mich an und sagte, du hast mich vor langer Zeit gefragt, ob mein Vater gedemütigt wurde. Und er erzählte, als ich zum ersten Mal Fahrraddiebe von Vittorio De Sica gesehen habe, erinnerte ich mich an das Gefühl, als mein Vater gedemütigt wurde, wie er aus unserem Haus und Corona hinausgeworfen wurde. Und deshalb haben wir auch in der Serie noch etwas dazu eingefügt. Das war eines der letzten Dinge, die wir getan haben.
Was ich an der Serie so toll finde, ist, dass sie seine Ideen mit einzelnen Beispielen illustrieren. Er sagt zum Beispiel, dass er als Kind Asthma hatte und deshalb viel drinnen bleiben musste und alles vom Fenster aus beobachtet hat. Und dass er in seinen Filmen noch immer Einstellungen vom Fenster aus einbaut. Warum hielten Sie solche Details für wichtig?
Well, I think that was an example of where, you know, film and life come together.
Weil sie ein Beispiel dafür sind, wie Film und Leben zusammenkommen. Martin ist ein großartiger Filmstylist. Er hat Stile geschaffen, die heute zu unserem Vokabular gehören. Aber keine seiner Einstellungen bestehen im luftleeren Raum oder sind nur entstanden, weil er sie schön fand. Es gibt für jede Einstellung einen Grund.
So, you know, the most obvious example which I use in the film is the Copacabana shot, which is that very long shot in Goodfellas.
Ein Beispiel, das ich im Film verwende, ist die Copacabana-Szene. Eine rund dreiminütige Kamerafahrt von Michael Ballhaus in Goodfellas. Man geht durch Gänge und Küchen und Flure und plötzlich stehen der Gangster und seine Freundin direkt vor ihrem Tisch. Es ist eine fließende Bewegung. Alles vermittelt Kontrolle und Macht. Und Marty erzählt, dass er sich daran erinnert, wie er als Kind eine tolle Aussicht im Restaurant hatte und dann kamen die Gangster rein und setzten sich direkt vor ihn. Es gibt also einen Grund für diese Szene. Die Art und Weise, wie er die Bilder einsetzt, hängt also mit dem zusammen, was er emotional zu erreichen versucht.
Es wird auch deutlich, wie kompromisslos er in vielerlei Hinsicht ist. Wie er immer wieder um Finanzierung für neue Projekte kämpfte. Wie er mit der Frage rang, wo er sich in der Filmszene verortet, wie er zu Hollywood steht. Scorsese ist so ein unglaublich bedeutender Bestandteil der amerikanischen Filmgeschichte. Wenn er sagt, dass er immer am Rande stand, ist das in gewisser Weise überraschend.
Yeah, he definitely, there is a sense of the person, the wolf looking at the campfires from a distance, as Schrader says. But at the same time,
ja, Paul Schrader sagt, er ist so etwas wie ein Wolf, der das Lagerfeuer aus der Ferne betrachtet. Aber gleichzeitig denke ich, dass Marty auf einer Makroebene wirklich die Geschichte unseres Landes aufgezeichnet hat. Wenn man sich seine Filme anschaut, dann sieht man in Gangs of New York die Gewalt im 19. Jahrhundert. Dann gibt es Gangsterleben in Mean Streets. In Casino geht es um die Beteiligung der großen Konzerne. Und dann gibt es einen großartigen Film wie Killers of the Flower Moon, der eine so schreckliche amerikanische Geschichte erzählt. Es ist sehr selten, dass jemand ein so persönlicher Filmemacher ist und gleichzeitig eine echte Verbindung zum Publikum hat.
Like you look at the reactions, like The Last Temptation of Christ. I mean, the country exploded around that.
Wenn man sich die Reaktionen auf Die letzte Versuchung Christi anschaut, das ganze Land ist um diesen Film herum explodiert. Es ist immer ein Tanz mit der Öffentlichkeit. Aber in all dem hinterfragte er persönlich oft, wo er hingehört. Und wenn es nicht ganz Hollywood ist, wo ist es dann? Und ich denke, das nährt seine Arbeit.
Ich glaube, es ist Leonardo DiCaprio, der in der Serie sagt, die Hauptfigur von Wolf of Wall Street ist so ein amoralischer Mensch. Aber Martin Scorsese schafft es immer wieder, die Amoralität von Menschen oder die Dunkelheit von Menschen zu verstehen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, an dem Hollywood manchmal sagte, das ist zu düster, zu schwer. Die Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, die sagten wiederum immer, es gehe ihm sehr stark um Wahrhaftigkeit. Und das vermittelt sich vielleicht auch beim Publikum, oder?
Right. And one of the things that, you know, I think Josh Safdie says, which is so, I love that statement, he says he's almost a method director.
Genau, und mir gefällt, was Josh Safdie sagt. Er findet, Martin sei fast ein Method-Regisseur. Man sieht, wie er seine Kleidung leicht verändert, je nachdem, welchen Film er gerade dreht. Und seine Editorin Thelma Schoonmaker sagt, dass er diese Figuren wirklich lebt. Und manchmal ist das sehr schmerzhaft für ihn. Er erzählt ja auch, dass ihm sein Arzt vor 20 Jahren gesagt habe, er müsse aufhören, so viel von sich in die Filme zu stecken, sonst würde er nicht überleben. Offenbar hat er diesen Rat nicht befolgt.
Of himself, or he wouldn't live. And apparently he didn't listen to that advice.
Ja, denn er sagt auch, naja, wenn ich nicht arbeite, ist es ziemlich einsam. Er muss Filme machen, um zu leben, oder?
Ja, so ist das. Als würde man sagen, jemand solle ein paar Stunden am Tag eine Pause vom Atmen machen. Das funktioniert nicht sehr gut.
Sie haben erwähnt, dass er ein Method-Regisseur ist, dass er sich in das Thema, in den Film vertieft. Aber es ist ja auch so, dass er immer wieder mit den gleichen Leuten, den gleichen Schauspielern arbeitet, wie Robert De Niro, Leonardo DiCaprio oder auch mit ihrem Mann Daniel Day-Lewis. Liegt es daran, dass er eine Beziehung zu den Leuten aufbauen muss, mit denen er arbeitet, dass sie sich kennen und respektieren müssen?
I think so, and also I think trust is key.
Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Vertrauen der Schlüssel ist. Thelma Schoonmaker spricht ein wenig darüber. Marty wusste, dass ihr Ego einer Zusammenarbeit mit ihm nicht im Wege stehen würde. Denn es ist eine Zusammenarbeit, aber es ist auch sein Film. Und ich denke, dass er ihr in dieser Hinsicht vertrauen können muss. Wenn er das Gefühl hat, dass man nicht an seiner Seite ist, dann ist es sehr schwer für ihn, sich zu entspannen.
Für uns sind seine Filme Klassiker und am Ende sagt Martin Scorsese über Gangs of New York, dass der Film für ihn in Wirklichkeit nie fertig war. Er hat das Beste getan, was er unter den gegebenen Umständen tun konnte. Glauben Sie, dass er das auch von seinen anderen Filmen denkt? Für uns hinterlässt er Klassiker, von denen er denkt, sie sind sowas wie Work in Progress?
Ich glaube nicht, dass er jemals dachte, ich habe einen perfekten Film gemacht. Wir haben einmal darüber gesprochen, über das Gefühl, dass der nächste Film wirklich gut sein wird, ein perfekter Film. Das treibt ihn an. Wenn er glauben würde, dass er einen perfekten Film gemacht hat, würde er sich wohl nicht mehr die Mühe machen. Aber für ihn ist jeder Film eine Art Porträt dessen, was er zu diesem Zeitpunkt war. Er befindet sich in einem Kontinuum und auch die Filme befinden sich in einem Kontinuum.
Die US-amerikanische Regisseurin Rebecca Miller, von ihr stammt das fünfteilige Porträt Mr. Scorsese über eben Martin Scorsese. Ab Freitag können Sie es beim Streamingdienst Apple TV Plus sehen. Der deutsche Regisseur Edward Berger ist längst zu einem großen internationalen Namen geworden. 2023 hat sein Film Im Westen nichts Neues 4 Oscars gewonnen. Im letzten Jahr folgte dann seine ebenfalls Oscar-prämierte Romanverfilmung Konklave. Und kein Jahr später legt der gebürtige Wolfsburger nun den nächsten Film vor, Ballad of a Small Player. Ab Donnerstag läuft der in ausgewählten Kinos und ist dann ab dem 29. Oktober bei Netflix zu sehen. Patrick Heidmann hat beim Filmfestival in Zürich nicht nur den Film gesehen, sondern auch mit Berger und mit seinem Hauptdarsteller Colin Farrell sprechen können. Patrick, wie schon Im Westen nichts Neues und Konklave basiert eben auch Ballad of a Small Player wieder auf einer literarischen Vorlage. Dieses Mal stammt sie vom Briten Lawrence Osborne. Worum geht es in dieser Geschichte?
Ja, es geht um einen gewissen Lord Doyle, gespielt von Colin Farrell, und schon an dem lautstark verzweifelten Fuck, wenn ich das so sagen darf, mit dem der Film beginnt und dieser Lord Doyle morgens aufwacht in seiner luxuriösen Hotelsuite in Macau, kann man erkennen, dass dieser Mann zwischen den langen Nächten an den Spieltischen der Casinos und den ausufernden Alkoholexzessen eigentlich keine sonderlich gute Zeit hat. Im Gegenteil, die Pechsträhne verfolgt ihn schon seit längerem, das Hotelmanagement wird langsam unruhig, weil die unbezahlten Rechnungen länger und länger werden, und dann taucht auch noch eine Privatdetektivin aus England auf, gespielt von Tilda Swinton, die hinter ihm her ist. Doch Doyle steckt so tief drin in dieser Spirale der Sucht, dass er immer überzeugt ist, noch ein gutes Blatt und dann wird alles wieder ja, zum Besten sich wenden, und die geheimnisvolle Casino-Mitarbeiterin Dao Ming, gespielt von Fala Chen, soll dabei sowas wie sein guter Engel sein, und mehr würde ich hier nicht verraten an dieser Stelle.
Edward Berger hat sich erst um den Ersten Weltkrieg gekümmert, dann um die Papstwahl. Was interessiert ihn jetzt nun an den Pokertischen Macaus?
Ja, das habe ich ihn auch ganz direkt so gefragt und dachte, vielleicht hat er nach diesen wackeren Soldaten und den ganzen Dienern Gottes einfach mal Lust auf so einen waschechten Loser und Hochstapler. Doch sein Blick auf seinen Protagonisten ist ein anderer, wie er mir erzählt hat. Auf Englisch übrigens, weil Colin Farrell mit am Tisch saß.
And this fragility in this character.
Es gibt eine Zerbrechlichkeit in dieser Figur. Lord Doyle spürt eine Gier und sucht nach Anerkennung. Und er glaubt, diese Anerkennung lässt sich über materiellen Reichtum erlangen. Irgendwann begreift er, dass er das nur in sich selbst finden kann. Die Suche nach dem inneren Frieden hat mich an dem Stoff gereizt. Vor allem im Kontext einer so abenteuerlichen Welt wie Macau, die ich vorher nicht kannte.
That was adventurous to me, because I didn't know Macau.
Dieses Macau übrigens, was ja das Las Vegas Asiens ist, ist wirklich so klischeehaft. Das klingt sowas wie der zweite Hauptdarsteller in diesem Film. Und spannenderweise hat Edward Bergers Produzent Mike Goodrich da mal ein Filmfestival geleitet. Aber darüber können wir vielleicht ja später noch kurz sprechen.
Lass uns erstmal über Colin Farrell sprechen. Der geht sehr offen damit um, dass er selbst Erfahrungen mit dem Thema Sucht hat. Hat diese Rolle für ihn womöglich dann auch einen autobiografischen Bezug?
Es sei ein Segen, dass er bei all den Problemen, die er früher hatte, nicht auch noch spielsüchtig war, hat Farrell zu mir in Zürich gesagt. Also ist autobiografisch vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Aber auf meine Frage, ob er eine solche Rolle eigentlich auch schon damals hätte spielen können, als er noch nicht trocken war und sein Leben noch nicht so im Griff hatte, da hat er eine ziemlich ehrliche Antwort gegeben.
Not Jesus, this film would have killed me if I did it when I was...
Gott bewahre. Dieser Film hätte mich wahrscheinlich umgebracht, wenn ich dabei noch getrunken und Drogen genommen hätte. Für mich war es sicherlich sehr hilfreich, dass ich mich in das Chaos, die Ungehemmtheit und den Schmerz hinabbegeben konnte. Aber von der geerdeten Position, in der ich mich heute größtenteils befinde.
Diese Offenheit finde ich übrigens wirklich großartig an Farrell, und die hatte ich irgendwie immer auch mit im Blick, als ich diese Figur gesehen habe und dachte wirklich, diese Hingabe, diese Intensität, mit der er die Verzweiflung und die Qual dieser Sucht spielt, das kommt schon wahrscheinlich doch auch irgendwie von einer Erfahrung, die er selber gemacht hat.
Ist ja auch eine spannende Rolle. Früher hat er viele Hauptrollen in großen Blockbuster-Produktionen gespielt, wie zum Beispiel in Daredevil, Miami Vice oder Total Recall. Wie sieht es denn eigentlich heute aus und was macht ihn als Schauspieler jetzt aus?
Ja, nächstes Jahr wird Ferrell 50 und ich finde, er ist heute so mutig und abenteuerlustig wie nie zuvor. Das finde ich wirklich spannend an ihm. Er scheint sich seine Projekte auszusuchen, vor allem danach, mit welchen ganz tollen RegisseurInnen kann ich da zusammenarbeiten. Entweder Leute, die eine ganz eigene Handschrift haben, oder wie jetzt Berger, die ihm einfach die Chance geben, ganz komplexe, abgründige Figuren zu spielen. Er hat mit Martin McDonagh 2 Filme gedreht, mit Yorgos Lanthimos. Außerdem hat er mit Sofia Coppola gearbeitet, Steve McQueen, Guy Ritchie. Also wirklich absolute Hochkaräter. Da hat er ein super Händchen. Und selbst wenn er dann doch nochmal in den Mainstream abtaucht, so wie zuletzt als Penguin im Batman-Film und der zugehörigen Serie, dann wird das bei ihm nie so ein konventioneller Comic-Bösewicht, sondern da macht er sich dann unkenntlich unter Massen von Make-up, spürt die gebrochene Seele auf in dieser Figur und lässt das Ganze am Ende zu einem vielschichtigen Mafia-Drama werden. Also ich finde, das ist schon ein echt ungewöhnlicher Schauspieler.
Und offensichtlich überzeugt er dich auch in Ballad of a Small Player, aber abgesehen jetzt von ihm, wie wichtig ist auch das Setting Macau für das Gelingen des Films?
Ich finde, das ist tatsächlich ganz entscheidend. Das Setting nimmt viel Raum ein und das ist gut so, denn dieser Ort ist einfach faszinierend. Einmal kurz erwähnen kann man auf jeden Fall den Kameramann James Friend. Der macht nämlich aus diesem Ort eine sehr stylische, sehr knallige Angelegenheit. Und ich finde, es ist einfach eine Welt, wie man sie nicht kennt. Da prallen zwei Welten aufeinander. Das alte China einerseits, auch mit den Spuren der Kolonisation durch Portugal, ist da noch absolut sichtbar. Und gleichzeitig ist es eine hochmoderne Welt mit diesen dutzenden Casinos, Neonlichtern, Luxuskapitalismus und ganz vielen Touristen. Denn nur in China ist dieses Glücksspiel erlaubt. Und das sind so Gegensätze, wie man sie selten auf so kleinem Raum findet. Und dass man das jetzt hier mal auch auf der Leinwand sehen kann, finde ich doch ganz wunderbar.
Patrick Heidmann über den neuen Film von Edward Berger, Ballad of a Small Player. Ab Donnerstag läuft er in ausgewählten Kinos und ist dann ab dem 29. Oktober bei Netflix zu sehen. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.